Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif hier im Studio in Berlin. Christen in Istanbul ist das Thema unserer heutigen Sendung, und zwar anlässlich der Wahl, dass Istanbul zur Kulturhauptstadt 2010 gewählt wurde. Und daher wollen wir einen Blick auf die Situation der Christen, auf das Leben der Christen in Istanbul richten. Wir sprechen da heute mit Herrn Walter Flick von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und mit Pfarrer Holger Neumann. Er ist Pfarrer in Istanbul seit 2002. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich bei uns bei Radio Horeb. Grüß Gott.
Guten Morgen, hallo.
Guten Tag, Frau Karif.
Guten Morgen, Pfarrer Neumann, direkt zugeschaltet aus Istanbul. Das freut uns natürlich ganz besonders. Herr Flick, Sie sind ein treuer Referent hier bei uns bei Radio Horeb und können immer ganz viel beitragen, besonders auch zu den Ländern, die muslimischen Glaubens sind. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Herr Flick, ganz kurz, was ist deren Auftrag?
Deren Auftrag ist die Einhaltung und Beobachtung der Menschenrechte, dass wir einschreiten bei Menschenrechtsverletzungen, auch mit der Politik zusammenarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit machen und auch Hilfen besorgen für Bedrängte und Verfolgte.
Sie sind ja sehr aktiv, Herr Flick, und kennen sich gut aus über die Menschenrechtssituation in vielen Ländern der Erde. Und wir begrüßen Sie deshalb auch ganz herzlich heute hier in unserer Sendung. Herr Pfarrer Neumann, Sie sind seit 2002 in Istanbul Pfarrer. Können Sie uns erzählen, in welcher Gemeinde?
Es gibt seit Mitte des 19. Jahrhunderts, genau seit 1843, hier eine deutsche evangelische Gemeinde, damals gegründet von Auswanderern aus Deutschland, die es hier nach Konstantinopel, nach Istanbul geführt hat, um hier fest sich niederzulassen, um hier ihren Lebensmittelpunkt zu finden. Diese Gemeinde besteht bis heute und betreut bis heute die hier lebenden deutschsprachigen Ausländer.
Das heißt, Ihre Gemeinde hat weniger türkische Christen als Mitglieder, sondern eben Menschen, die in der Türkei wahrscheinlich meist zeitweilig leben. Ist das richtig?
Ganz genau. Also während die ersten Einwanderer wirklich hierher gekommen waren, um hier zu bleiben, besteht unsere Gemeinde heute zu fast 80% aus Menschen, die sich nur vorübergehend hier aufhalten, die im Bereich des diplomatischen Dienstes, der Wirtschaft und der Schulen hier in Istanbul herkommen, um für in der Regel nicht viel mehr als 3 Jahre hier zu leben und zu arbeiten.
Was natürlich einfach auch spannend ist, wir werden da nachher nochmal darauf eingehen, das sind ja sozusagen alles Beziehungen, die auf Zeit angelegt sind und also christliche Geschwister, wo man weiß, man wird sich nach einer Weile wieder trennen, da sind wir nachher gespannt, ein bisschen vielleicht was aus dem Gemeindeleben zu erfahren, denn wenn man weiß, dass man bald wieder auseinandergeht und auch Sie werden ja nicht ewig wahrscheinlich in der Türkei bleiben, ist es ja ganz spannend zu sehen, wie sich das Gemeindeleben dort entfaltet. Ganz kurz zur Geschichte der Christen in der Türkei. Da gibt es ja eine ganze Menge zuzusagen. Wir erinnern uns dran, Konstantinopel, Kaiser Konstantin ist ja der erste christliche Kaiser dort gewesen, der auch das Christentum damals eingeführt hat. Es ist ja eine ganz bewegte christliche Geschichte Istanbuls und man kann jetzt schon sagen, dass heute die christliche Einwohnerzahl von Istanbul unter 1% liegt. Das ist natürlich eine ganz spannende und für uns natürlich nicht so schöne Entwicklung. Herr Pfarrer Neumann, können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam?
Naja, erstmal ist wirklich zu betonen, was Sie angedeutet haben. Wir leben quasi im christlichen Kernland. Für unsere Konfirmanden ist das immer ganz spannend zu erfahren, wenn wir mal schauen, wo die meisten Briefe des Neuen Testaments geschrieben worden sind, wo die Kernentscheidung fiel, dass das Christentum nicht eine jüdische Sekte bleibt, sondern sich weit ausdehnt über die ganze Welt, dass diese Entscheidungen alle auf dem Gebiet der heutigen Türkei gefallen sind, dass die dogmatischen Kernentscheidungen der alten Kirche hier in Istanbul, in Konstantinopel gefallen sind. Das wird manchen erst wirklich bewusst in dem Moment, wo sie hierher ziehen, um für einige Jahre hier zu leben. Das hier zu spüren, ist ganz was Besonderes. Und wenn man dazu im Kontrast die heutige Situation sieht, wird es natürlich umso bedrückender zur Kenntnis zu nehmen, dass wirklich nur noch 0,15, also noch deutlich weniger als 1% der heutigen Bevölkerung christlich sind. Und das hat sich in dramatischer Weise erst in den letzten knapp 100 Jahren verändert. Also kurz vor Gründung der türkischen Republik um 1910 herum lebten auf dem Gebiet der heutigen Türkei noch 20% Christen und im Gebiet der heutigen Stadt Istanbul waren es fast 50% der damaligen Bevölkerung, die christlich waren, und heute sind es eben nur noch 0,15%. Die Geschichte, die dazu geführt hat, ist vielfältig, aber sie ist natürlich insgesamt äußerst bedrückend.
Also rund 50% der Einwohner Istanbuls waren vor dem Ersten Weltkrieg Christen. Hm. Herr Flick, was ist denn passiert vor dem Ersten Weltkrieg bis heute, dass die Zahl der christlichen Einwohner so dramatisch abgenommen hat?
Ja, es hat Verfolgungen von Christen gegeben. Im Ersten Weltkrieg sind bis zu 1,5 Millionen Armenier im damaligen Osmanischen Reich umgebracht worden. Viele sprechen auch von Völkermord. Auch hinterher hat es Pogrome gegeben. Viele griechisch-orthodoxe Christen haben noch 1955 nach einem Pogrom, zigtausend haben Istanbul verlassen. Was man aber auch sehen muss, Istanbul ist natürlich sehr gewachsen, auch an Einwohnerzahl. Also viele aus Anatolien sind nach Istanbul gewandert. Istanbul hatte etwa 13 Millionen Einwohner heute. Also beides, die Vertreibung, Verfolgung von Christen und auch das großgewachsene Istanbul, diese Metropole, wo immer mehr Muslime zuziehen, das spielt alles so eine Rolle bei dieser reduzierten Zahl von Christen.
Es ist doch aber trotzdem bemerkenswert, Herr Neumann, was Sie auch gerade gesagt haben, dass es eigentlich christliches Kernland, sage ich mal, war. Also ein Land, von dem aus das Christentum eigentlich in die Welt transportiert wurde. Wie kann man sich das erklären, dass das Christentum dort eigentlich fast keine Rolle mehr spielt?
Da müsste man natürlich in der Geschichte weiter ausholen, und das beginnt nicht erst im 15. Jahrhundert an dem Ort und an der Stelle, wo Istanbul, wo Konstantinopel erobert worden ist von Sultan Mehmed, sondern schon vorher. Im Grunde genommen ist der Niedergang des christlichen Konstantinopels in der Zeit der Kreuzzüge anzusetzen. Das ist natürlich eine lange, weite christliche Geschichte oder eine weite Geschichte. Insofern sind die letzten 100 Jahre der türkischen Republik natürlich nur die Zuspitzung dieser lange währenden Geschichte.
Herr Flick, es gibt drei christliche Gemeinden in Istanbul, und in einer war auch am 30. März Frau Merkel zu Besuch. Was war denn Ihr Anliegen, die christlichen Gemeinden dort zu besuchen?
Ja, es kommen ja immer Politiker-Delegationen in diese Gemeinden. Es war vorige Woche noch eine Delegation von Bundestagsabgeordneten und Kirchenvertretern. Die Lage der Christen in der Türkei ist schon ein Thema, und sie wollte sich erkundigen über die Lage der deutschsprachigen Gemeinden. Ist also die evangelisch-deutsche Gemeinde, die katholische Paulsgemeinde und die österreichische Georgsgemeinde. Und ich denke, auch einige Gemeindevertreter, das müsste aber Frau Neumann noch besser sagen können, er war ja dabei, haben durchaus gesagt, wir sprechen jetzt nicht von Verfolgung, aber die Christen hier, die haben keine Rechtssicherheit, keine Rechtsexistenz, sie werden also marginalisiert. Vielleicht will Frau Neumann noch etwas zu dem Besuch von der Kanzlerin sagen.
Ja, gerne. Also Frau Merkel hat sich nicht erst, seit sie Bundeskanzlerin ist, sondern schon vorher für die Situation der Christen in der Türkei interessiert und sich für sie stark gemacht. Sie hat auch uns schon als Oppositionsführerin hier besucht. Insofern haben wir uns natürlich sehr gefreut, als es angekündigt wurde, dass sie herkommt. Diesmal eben als Bundeskanzlerin. Und es war eindeutig ihr Anliegen, unsere Situation hier zu stärken, auch deutlich zu machen gegenüber türkischen Offiziellen, dass die Bundesrepublik Deutschland beobachtet, wie es uns geht. Wir sind natürlich nur ein kleiner Teil der Christen hier, und Frau Merkel hat bei ihrem Besuch vorher auch das ökumenische Patriarchat besucht. Insofern steht das Ganze in einer Kontinuität des Interesses und der Unterstützung der Bundeskanzlerin. Sie hat hier vor Ort deutlich gemacht, dass wir uns vom türkischen Staat Unterstützung, eine bessere Rechtsstellung wünschen. Und ihr Besuch hat unsere Stellung natürlich hier im Gefüge der türkischen Gesellschaft, des türkischen Staates, nochmal deutlich gestärkt.
Pfarrer Neumann, welche Christen gibt es denn überhaupt in Istanbul? Wir haben jetzt gehört, es gibt eine evangelische Gemeinde, eine katholische Gemeinde und so weiter. Aber ist denn das Leben der Christen vielfältig in Istanbul?
Ja, also vielen Dank für diese Frage, denn auch wenn es klar ist, dass wir in einem deutschen Hörfunkprogramm auf die deutschsprachigen Gemeinden schauen, ist es natürlich immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir erstens nur ein kleiner Teil sind und wenn man sich für Christen in der Türkei interessiert, und das ist ja auch unser Anliegen, das zu vermitteln, man zunächst einmal auf die Alteingesessenen, auf die einheimischen Kirchen schaut, die es nun seit fast 2000 Jahren hier gibt. Und da muss man natürlich als erstes nennen die griechisch-orthodoxe Kirche, das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, eins der großen fünf altkirchlichen Patriarchate. Heute nur noch winzig klein, nur noch 3000 Mitglieder hier vor Ort, aber der Patriarch Bartholomäus, der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, ist Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie mit 300 Millionen Christinnen und Christen. Das ist also historisch eine ganz wichtige Kirche hier vor Ort. Dann die armenisch-apostolische Kirche mit ungefähr 60.000 Mitgliedern hier im Lande. Eine alte Kirche, die erste Staatskirche der Welt, seit 1700 Jahren, über 1700 Jahren existent. Ganz wichtig und entscheidend hier. Dann dritte große altorientalische Kirche, die syrisch-orthodoxe Kirche mit ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet im Südosten der Türkei. Von dort, ja, seit vielen Jahren vertrieben, weggegangen, dann erst nach Istanbul gegangen und heute weiter ausgewandert nach Skandinavien, auch nach Deutschland und in alle Welt. Das sind so die drei wichtigen alten Kirchen, die hier ansässig sind. Und es gibt noch viele kleine, armenisch-katholisch, syrisch-katholisch und viele kleine Abspaltungen dieser alten Kirchen. Natürlich die große römisch-katholische Kirche, bestehend aus Deutschen, Philippinen, Franzosen, Italienern, Polen, Spanien und so weiter. Also eine multinationale Kirche in der Türkei. Und aus der protestantischen Kirchenfamilie außer uns gibt es noch die anglikanische Kirche hier und inzwischen in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden kleine türkisch-protestantische Gemeinden, die vorwiegend aus Menschen bestehen, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Istanbul, Kulturhauptstadt 2010. Wir schauen heute auf christliches Leben in dieser türkischen Stadt. Und zu Gast sind heute Pfarrer Holger Neumann. Er ist direkt zugeschaltet aus Istanbul. Er ist Pfarrer dort in der evangelischen Gemeinde. Und Herr Walter Flick von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir bitten Sie um Verzeihung für das Rauschen in der Leitung von Herrn Neumann. Das aber beweist, dass wir wirklich live senden. Und wir bitten, dies doch ganz herzlich zu entschuldigen. Herr Pfarrer Neumann, wenn nur 0,15% der Bevölkerung in Istanbul Christen sind. Wie viele Menschen gibt es denn eigentlich in den einzelnen Gemeinden, wenn es dann noch so viele unterschiedliche christliche Konfessionen gibt? Dann müssen das ja eigentlich ganz, ganz kleine Gemeinden sein.
Genau so ist es. Also deswegen kann man wirklich als die größte Gruppe herausstellen, die armenisch-apostolische Kirche mit, wie gesagt, etwa 60.000 Mitgliedern. Und dann kommt schon ein großer Abstand zur syrisch-orthodoxen Gemeinde mit ca. 15.000. Die drittgrößte Gruppe ist dann schon die römisch-katholische Kirche mit vielleicht 10.000. Und dann geht es ganz weit runter und die Abspaltungen dieser altorientalischen Kirchen haben nur wenige Mitglieder und die Ausländergemeinden entsprechend mit jeweils einigen hundert Mitgliedern. So kann man sagen, dass die gesamte konfessionelle Vielfalt zwar noch hier vertreten ist, aber zum Teil in winzig kleinen Zahlen.
Pfarrer Neumann, haben Sie denn Kontakt als Pfarrer der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde zu den anderen christlichen Gemeinden? Oder lebt doch jede christliche Konfession sehr isoliert? Oder schweißt sozusagen dieses in einem fremden Land leben doch auch zusammen?
Das ist auf jeden Fall so. Also selbst diejenigen, denen Ökumene vielleicht nicht unbedingt gerade ein Herzensanliegen ist, denen ist hier in dieser Situation völlig klar, Istanbul oder die ganze Türkei ist nicht der Ort, wo wir unsere konfessionellen Differenzen austragen. Da mag es andere, angemessenere Orte für geben, sondern hier ist der Ort, wo wir gemeinsam danach schauen, was wir gemeinsam haben und was wir gemeinsam machen können. Das gilt sowohl für den sozialdiakonischen Bereich wie auch für den gottesdienstlich-liturgischen Bereich. Hier ist der Ort, wo wir Gemeinsamkeit suchen, und es ist wirklich gut, und wir sind sehr dankbar dafür, dass die leitenden Geistlichen auch der einheimischen Kirchen hier wirklich auch Herzensökumeniker sind und danach streben, möglichst viel auch gemeinsam zu machen und das auch nach außen darzustellen.
Können Sie das vielleicht an einigen Beispielen ein bisschen lebendig machen? Was genau passiert, welche Veranstaltungen verrichten Sie zum Beispiel gemeinsam? Mhm.
Also zum Beispiel aus dem gottesdienstlich-liturgischen Bereich, die Gebetswoche für die Einheit der Christen im Januar wird hier sehr, sehr intensiv gefeiert. An jedem Tag dieser Woche treffen wir uns abends in einer anderen Kirche, und nach einem festgelegten Plan wird in dieser Kirche ein Gottesdienst nach der Liturgie der gastgebenden Gemeinde gefeiert, in der eben aber auch die anderen Konfessionen mit Lesungen, mit Gebeten vorkommen, sodass man die konfessionelle Vielfalt und auch die liturgische Vielfalt, die es hier in der Stadt gibt, sehr schön erleben kann, wenn man mal einmal diese Woche vom ersten bis zum letzten Tag mitfeiert. Die Buntheit und die Vielfalt kommt da sehr gut zum Tragen, aber eben auch die Beteiligung der jeweils anderen an den Gottesdiensten. Gleiches gilt für den Weltgebetstag der Frauen. Also da kann man exemplarisch diese Zusammenarbeit auf gottesdienstlich-liturgischem Gebiet erleben. In sozialdiakonischer Hinsicht ist ein Beispiel ein kleines Flüchtlingshilfswerk, das vor einigen Jahren gegründet wurde, aus dem Impuls heraus, dass die sozialdiakonische Arbeit sich häufig hier nur auf die einzelnen Kirchen beschränkt, weil man etwa nicht in die türkische Gesellschaft hinein arbeiten kann, die sofort unter Missionsverdacht stünde. So beschränkt man sich auf sich selbst. Das kann aber nicht alles sein. Es ist allen Beteiligten hier klar, dass es nicht den sozialdiakonischen Auftrag der Kirche erfüllt, sich nur um sich selber zu kümmern. Und so hat man vor einigen Jahren dieses Hilfswerk gegründet, um sich den Flüchtlingen aus aller Welt, die sich hier im Großraum Istanbul aufhalten, zuzuwenden und mit Suppenküchen, einer kleinen Flüchtlingskinderschule, Kleiderkammern, Rechtsberatung, medizinischer Hilfe, ihnen etwas Hilfestellung zu geben. Und auch da gibt es eine sehr schöne und intensive Zusammenarbeit sowohl der Ausländergemeinden als auch der einheimischen Gemeinden.
Das heißt, Herr Pfarrer Neumann, wenn ich richtig verstehe, Mission in dem Sinne, wie wir es zum Beispiel in Deutschland erleben oder so, ist in der Türkei nicht erwünscht.
Also es steht in dem Geruch, in dem Ruf, dass es der Nation schadet, dass quasi eine doch fremd gewordene Religion, so muss man sagen, wenn sie in der Weise missionierend auftritt, andere zu sich ziehen zu wollen, zur Konversion führen zu wollen, das Gefüge des Landes gefährdet. Die Türkei basiert auf einem starken Einheitsgedanken des Türke-Seins, und zu diesem Türke-Sein gehört, so hat es die Entwicklung der Republik mit sich gebracht, eben im Grunde genommen auch das Muslim-Sein, das sunnitische Muslim-Sein. Und so sind alle Bewegungen, die dazu führen sollen, die dazu führen könnten, dass ursprünglich muslimische Einwohner des Landes sich dem Christentum zuwenden, stehen unter einem ja hier im Lande schlechten Ruf. Und all das wird sehr skeptisch beobachtet.
Herr Flick, nun möchte ja nur eine kurze Frage dazu. Nun möchte ja gerne die Türkei der Europäischen Union beitreten. Die Europäische Union ist ja christlich geprägt durch und durch, beziehungsweise auch säkularisiert natürlich. Aber wie viel Verständnis bringt denn die Türkei auf für eventuelle Vorbehalte, Vorurteile oder auch einfach nur Bedenken, wenn jetzt eine muslimische Nation der Europäischen Union beiträgt? Ist das Verständnis denn nicht dann besonders groß?
Also man versteht schon auch Bedenken in der EU, aber wir konnten ein EU-Büro besuchen jetzt bei unserer letzten Istanbul-Reise. Also die Türkei fühlt sich auch etwas für den Kopf gestoßen. Sie fühlt sich hingehalten von den Versprechungen der EU. Man meint, Reformen zu machen und auch durchzuführen, und merkt keine Bewegung auf die Türkei zu. Und so ist auch in der Türkei selber der Wille, in die EU beizutreten, geringer geworden. Also es gibt eine gewisse Europamüdigkeit in der Türkei. Und es gibt Gruppen in der Türkei, nationalistische Gruppen, die verhindern wollen, dass die Türkei in die EU kommt, weil sozusagen die Türkei dann auch in ein christliches Kontinuum käme. Also es gibt eine größere Europamüdigkeit in der Türkei, wiewohl es auch staatliche Bemühungen gibt, wieder die Europafreude zu fördern.
Welcher Dialog müsste denn stattfinden, Ihrer Meinung nach, Herr Flick, damit sowohl auf türkischer Seite als auch natürlich auf westeuropäischer Seite das Verständnis füreinander größer wird und auch das gegenseitige Misstrauen einfach, beseitigt werden kann oder zumindest geringer werden kann?
Ist das schwierig. Also wir merken halt eben auch grundsätzliche Einstellungen. Einige Leute, die wir in Istanbul getroffen haben, sagen, also es sind verschiedene Kulturen. Und die Türkei ist einfach nicht kompatibel mit den Normen der Europäischen Union, mit dem christlichen Abendland. Das sind grundsätzliche Einstellungen. Man kann verschiedener Meinung sein, die Christen in der Türkei. Und wir konnten auch Bischof Padovese sprechen mal, der auch jetzt umgebracht wurde. Die türkische Bischofskonferenz und die Christen in der Türkei sind für einen Beitritt. Also ich glaube, man kann da eigentlich nur einen Kompromiss schließen, ob eine privilegierte Partnerschaft das Richtige ist. Man muss einen Begriff, eine Möglichkeit finden, wo die Türkei an uns gebunden wird. Aber eine volle Mitgliedschaft halte ich eigentlich zurzeit für unrealistisch und kaum für möglich. Es werden Versuche gemacht, also von Gesprächen zu führen und Fortschrittsberichte der EU. Die EU wendet sich an die Türkei. Aber irgendwie merke ich, es ist keine richtige Bewegung gegenseitig da.
Herr Flick, Sie waren ja auch gerade zu Besuch in Istanbul und haben dort auch Pfarrer Neumann gesprochen. Herr Pfarrer Neumann hat gerade ein bisschen geschwärmt von dem Leben, von dem vielfältigen christlichen Leben, wenn auch klein, das dort gelebt wird. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja doch, also wir waren schon mehrfach in Istanbul, in der Türkei. Also was man so sagen kann, eine Fülle von Konfessionen bei einer geringen Zahl von Christen. Man kann ein Spektrum, ein großes Spektrum christlicher Konfessionen erleben, von altorientalischen, von freievangelischen Christen, die durchaus auch Konvertiten aufnehmen. Und also das ganze Spektrum des Christentums ist doch zu sehen, wenn man mal bei einem Bischof empfangen wurde, der orthodoxen Kirche, das ist ein gewisses Zeremoniell, wie man da aufgenommen wird, bewirtet wird. All das haben wir gesehen und das ist also sehr interessant und wir würden auch bitten, die Hörer auch Gemeinden doch zu besuchen, wenn sie es können. Also nicht nur historisch-kulturell hinzugehen, auch die gegenwärtigen Christen zu besuchen und deren Gottesdienste.
Einfach um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hallo, ihr seid nicht allein, wir denken an euch.
Ja, das zumindest ist ja einfach, die drei deutschsprachigen Gemeinden zu besuchen, also die katholische Georgsgemeinde, die deutsche St. Pauls-Gemeinde, die evangelisch-deutsche Gemeinde, die haben auch regelmäßig Sonntagsgottesdienste und deren Gemeindebrief ist ja auch im Internet veröffentlicht.
Mhm. Pfarrer Neumann, ich hatte es vorhin schon angesprochen, es sind Beziehungen auf Zeit, besonders in Ihrer Gemeinde. Wie nah kommen sich denn die Menschen? Ist es mehr ein sozialer Anlaufpunkt, weil man sagt, okay, ich weiß, ich treffe da Menschen meiner Kultur oder die auch meine Sprache sprechen? Oder wie intensiv wird sozusagen das christliche Leben, wenn man weiß, man ist eigentlich in einem Land, wo man nicht zu Hause ist, aber man trifft natürlich Menschen gleicher Gesinnung?
Also der soziale und der kulturelle Faktor sind natürlich sehr stark hier ausgeprägt. Und das war seit Gründung der Gemeinde immer so. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass der ursprüngliche Impuls, diese Gemeinde hier zu gründen, auch sehr stark sozial motiviert war. Man fand sich hier plötzlich vor in einer wachsenden Zahl von Deutschen. Und man wollte das soziale Zusammenleben organisieren über das Zufällige hinaus. Und dazu diente dann unter anderem auch die Gemeinde. Also dieser Faktor ist immer so gewesen und auch heute stark. Es ist klar, die Leute kommen hierher und lassen sich für eine überschaubare Anzahl von Jahren auf dieses Abenteuer Auslandsaufenthalt ein. Und da sind die Gemeinden wichtige Faktoren. Ich versuche es zu vergleichen mit Standbein und Spielbein. Also ich wünsche mir von denjenigen, die herkommen, vielleicht für 3 Jahre und wünsche mir für sie, dass sie möglichst viel von dem wahrnehmen, von dieser Stadt, was hier historisch ist, was hier aber auch gegenwärtig gesellschaftspolitisch so passiert, möglichst viel davon wahrnehmen. Aber es ist natürlich auch verwirrend, es ist kulturell anders, es ist ja sehr üppig und so braucht man auch immer ein Standbein, um mit seinem Spielbein möglichst überall mal hineinzuzupfen in diese kulturellen, auch anders religiösen und historischen Elemente. Und so ein Standbein ist unsere Gemeinde. Sie bietet an natürlich kulturelle Heimat, sie bietet religiöse Heimat, sprachliche Heimat, aber nicht, um dann die Mauer hochzuziehen und sich gegenüber dem anderen abzugrenzen, sondern sich, um sich sozusagen hier seiner selbst zu vergewissern und in dieser Vergewisserung sich dann in all diese fremden Bereiche hineinzubegeben, denn die Zeit, wie gesagt, in der die meisten hier sind, ist sehr, sehr überschaubar.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Thema heute das christliche Leben in Istanbul und wir hören jetzt ein wenig Musik. Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Katja Karif ist mein Name und im Gespräch bin ich heute mit Pfarrer Holger Nollmann. Er ist evangelischer Pfarrer in Istanbul und direkt live zugeschaltet von dort und Herrn Walter Flick von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Wir begrüßen jetzt ganz herzlich Frau Schaar aus Augsburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin dankbar für die Sendung, die Sie jetzt gerade laufen haben und darf mich zuschalten und erlaub mir ein paar Ergänzungen da noch zu sagen, dass vielleicht als Zuhörer eher angebracht ist, das zu sagen. Im Hochmittelalter gab es 40 Diözesen in der Türkei, christliche Diözesen. Und ich denke, es war auch das Eindringen des Islams natürlich, dass alles so dann dezimiert worden ist. Und wir wissen ja, auf welche Weise. Und dann wollte ich noch zu der Bemerkung, also zu dem Genozid an den Armeniern. Es sollte eigentlich schon auch erwähnt werden, dass da Hunderttausende von Aramäern, also syrisch-orthodoxen, auch darunter waren, die heute noch wissen, dass sie ihre Großeltern, Urgroßeltern und so weiter dort zu beklagen haben. Und die Zahl ist, denke ich, ergänzungswürdig von 1,5 Millionen schon auf, ich kann es nicht genau sagen, da fehlen mir die Unterlagen. Und dann wollte ich noch etwas sagen, ich habe selber Erfahrung, weil ich in der Stadt gelebt und gearbeitet habe und es war damals, und das ist die Frage jetzt an Herrn Pfarrer Neumann auch, sehr schön, dass immer die, also die Europäer, die dort waren, in Abständen, ich weiß nicht, 6, 8 Wochen, in Hauskreisen zusammenkamen, um eben auch dann den eigenen Glauben, die eigene Kultur zum Tragen zu bringen, hatten dann auch Referenten eingeladen. Ob das heute noch so möglich ist, weiß ich nicht. Das wäre eigentlich jetzt meine Frage.
Also es gibt auch heute wieder Hauskreise. Das hören Sie vielleicht gerne. Und das hängt hier ein bisschen, das kennen Sie ja, wenn Sie in der Stadt gelebt haben, immer davon ab, wer denn gerade hier ist. Das Leben der Gemeinden hier, gerade der Ausländergemeinden, hängt immer sehr stark davon ab, wie sie gerade zusammengesetzt ist. Das heißt, welche Interessen da sind, welche Bedürfnisse sich zeigen, auch wer bereit ist, sich mit zu engagieren und seine Begabung mit einzubringen. Und da ist es gerade, als ich kam, gab es keinen Hauskreis in unserer Gemeinde. Und ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass sich sowas mal wieder bilden kann. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren durch die vielen Erasmus-Studenten, die in der Stadt sind, wieder einen Hauskreis bekommen. Also so hängt das, was die Gemeinde über das religiöse Kerngebiet hinaus bieten kann, immer sehr von der Zusammensetzung an. Das gilt für den kulturellen Bereich. Da hat man gerade in einem Jahr einen kleinen Kammerchor. Der bricht dann zusammen, wenn die Hälfte der Sängerinnen und Sänger geht. Im nächsten Jahr gibt es plötzlich wieder einen kleinen Posaunenchor. Und so gilt es auch für solche Gesprächskreise, für ökumenische Gesprächskreise, für Hauskreise. Und all diese Dinge, sie können wegbrechen und sie können wenige Wochen oder Monate darauf wieder neu entstehen.
Ja, Ja, danke. Ich wollte noch einen kleinen Gruß an Herrn Flick richten und das, was uns erschüttert, was am Fronleichnamstag passiert ist mit Bischof Padovese, der Vorsitzende von der türkischen Bischofskonferenz, bewegt uns sehr, dass er nicht mehr am Leben ist und auf so tragische Weise, so schlimme Weise umgekommen ist. Vielen Dank und alles Gute Ihnen für Ihre Arbeit für die Menschenrechte, jetzt nicht nur für die Türkei, sondern überhaupt. Danke.
Ja, Ade. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Schaar. Ja, die Hörerin hat es angesprochen und wir haben es vorher schon ganz kurz am Rande gehört. Es ist ein Bischof ums Leben gekommen, Herr Flick. Können Sie ganz kurz sagen, unter welchen Umständen oder was dahinter steht?
Ja, Bischof Luigi Padovese, römisch-katholischer Bischof, war Vorsitzender der kleinen türkischen Bischofskonferenz, die 7 Bischöfe umfasst, und er ist am Fronleichnamstag am 3. Juni einer Messerattacke seines Angestellten, seines 26-jährigen Pfarrers, zum Opfer gefallen in Iskenderun. Er ist also brutal niedergestochen und umgebracht worden. Und es wird eben dargestellt als Tat eines Geistesgestörten, was man aber noch dringend näher untersuchen muss, ob es wirklich so gewesen ist. Also ich kannte Bischof Padovese auch etwas. Ich habe ihn bei Vorträgen gehört. Ich habe ihn interviewen können am Rande von Vorträgen, Konferenzen von Kirche in Notkongressen. Also es war ein sehr gelehrter Mann, der spirituell auch eine Ausstrahlung hatte, der fließend Deutsch sprach. Und vor 2 Monaten hatte er hier noch einen Vortrag auch im Haus am Dom in Frankfurt gehabt. Und das ist ganz grausam, was da passiert ist. Und wenn man sagen kann, man hat seit 2006, an dem der Priester Andrea Santoro in der Türkei umgebracht wurde, 6 christliche Märtyrer in der Türkei. Es wurden ja auch 3 Protestanten im April 2007 untergebracht. Es wurde der Schriftsteller Rand Dink in Istanbul auf offener Straße erschossen. Also es gibt eine stärkere Bedrohung von Christen, das haben wir auch gemerkt, durch nichtstaatliche Akteure, durch Nationalisten, durch einen tiefen Staat, was alles hinterstehen mag, der die christliche Existenz in der Türkei bedroht. Und es gibt Tendenzen, am liebsten die Christen nicht mehr zu tolerieren. Also es gibt auch eine geminderte Toleranz gegenüber Christen durch manche Gruppen in der Türkei. Das müssen wir leider feststellen.
Pfarrer Neumann, trotz dieser Ängste, die bestehen, oder auch der Vorbehalte gegeneinander, wie sind denn die Beziehungen der christlichen Gemeinden in Istanbul zu den muslimischen Gemeinden oder überhaupt zu den muslimischen Mitbürgern?
Also da muss man leider sehr ernüchternd sagen, dass es da keine wirklich intensiven Beziehungen gibt. Das, was wir vielleicht christlich-islamischen Dialog oder christlich-islamische Begegnung nennen und was wir in Deutschland anstreben, also dass sich Christen und Muslime begegnen und sich im besten Fall auch austauschen über ihre religiöse Basis, dass diese Tradition gibt es in der Türkei überhaupt nicht. Das hat was mit der Geschichte des Landes, das hat was mit der Entstehungszeit der Republik zu tun. Das hat was mit der speziellen Stellung der christlichen Gemeinden in diesem Land zu tun, so dass man von Anfang an der Republik gerade nicht auf diese Begegnungs- und Dialogebene gegangen ist. Insofern gibt es bestenfalls ein friedliches Nebeneinander, und von dieser nicht bestehenden Tradition her ist es wirklich auch wichtig wahrzunehmen, dass bei Übergriffen auf christliche Einzelpersonen, wie Herr Flick gerade geschildert hat, oder bei Übergriffen oder Anfeindungen gegenüber christlichen Institutionen hier in letzter Zeit auch immer mal wieder ein islamischer Würdenträger, also der Präsident der Religionsbehörde etwa, an die Öffentlichkeit geht, um zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, gegen christliche Einrichtungen sich derart zu äußern oder gar etwa gewalttätige Übergriffe zu tätigen. Aber leider, die Tradition von Begegnung, die Tradition, etwas gemeinsam zu machen, gibt es hier überhaupt nicht. Aber vielleicht das noch als Ergänzung. Das ist eine sehr ernüchternde Analyse. Man sollte von dieser Analyse nur nicht auf Deutschland rückschließen und sagen, nun hat das gibt es in der Türkei nicht, das brauchen wir in Deutschland dann gar nicht zu versuchen. Das wäre grundfalsch. Ein großer Teil der türkischstämmigen Muslime in Deutschland ist viel eher bereit zu dieser Begegnung und zu diesem Dialog als es hier in der Türkei der Fall ist. Nur es braucht eben auch eine Phase, um dahin zu kommen, denn aus Ihrem Heimatland kennen Sie diese Tradition eben nicht.
Nun gibt es Extremismus in fast jedem Land, in jeder Religion. Das ist die eine Seite und das ist schlimm, was in der Türkei dort auch passiert. Eine andere Sache ist, wie es den Kirchen denn allgemein geht, Herr Flick. Zum Beispiel in Deutschland werden ja Moscheen gebaut, große Moscheen werden eingeweiht. Das muslimische Leben hier boomt, sage ich mal. Die Muslime hier treten auch sehr fordernd auf, was ihre Rechte angeht, sind sehr präsent und wissen sehr gut für sich zu sorgen, wenn es um die Durchsetzung ihrer Rechte geht in einem Land hier bei uns, wo ja Religionsfreiheit per Gesetz herrscht. Wie sieht es denn jetzt mit dem christlichen Leben in Istanbul aus, in der Türkei aus? Werden dort auch Kirchen gebaut oder gibt es dort auch ein aufblühendes Leben mitten in der Gesellschaft, geschützt vom Staat?
Also ist theoretisch möglich, Kirchen zu bauen, aber praktisch sehr, sehr schwierig. Also wir hatten vor Jahren mal einen Kirchenvertreter gesprochen, der hatte 1995 gebeten, eine Kirche in Istanbul auch für christliche Flüchtlinge bauen zu lassen. Er hat seit über 10 Jahren keine Antwort auf diesen Brief mit der Bitte um einen Kirchenbau bekommen. Also ist es sehr schwierig. Es wird versucht, über Hilfskonstruktionen Gemeinden einzurichten. Manches läuft halt auch in der Türkei. Er läuft einfach, obwohl es offiziell nicht möglich ist. Und was sich den Lebensnerv der Christen in der Türkei besonders trifft, ist eben, dass keine Ausbildung von Priestern, von Geistlichen, von Theologen möglich ist. Seit 40 Jahren sind die Seminare der Armenier und das große Seminar der griechisch-orthodoxen Kirche geschlossen. Und trotz aller Bekundungen hat die Regierung diese Seminare bisher nicht öffnen lassen. Wir konnten vor 2 Jahren dieses schöne Seminar der griechisch-orthodoxen Kirche auf der Prinzeninsel Schalki besuchen. Es wird tipptopp gehalten, könnte jederzeit geöffnet werden. Und allen Bekundungen zum Trotz kann dieses Seminar nicht geöffnet werden. Also dass keine Ausbildung von Priestern möglich ist oder was uns die Armenier sagten, dass auch deren Religionslehrerausbildung nicht möglich ist, das trifft den Lebensnerv der Kirche schon sehr stark.
Es werden die Ausbildungsseminare nicht geöffnet. Was bedeutet das? Können nicht einfach die einzelnen Konfessionen sagen, so ab morgen bilden wir aus?
Nein, es ist ja offiziell nicht erlaubt, die Ausbildung von geistlichen Priestern. Es wird untersagt, die Seminare werden nicht geöffnet und es gibt immer Bekundungen, das zu tun und das trifft den Lebensnerv der Kirche, der Christen überhaupt, dass diese Ausbildung offiziell nicht möglich ist. Müsste Hilfskonstruktionen haben. Vielleicht kann Pfarrer Neumann zu diesem Problem auch etwas sagen. Also diese Schließung der beiden Seminare, besonders des griechisch-orthodoxen, ist ein Punkt, der auch schon die Weltpolitik beschäftigt. Präsident Obama hat das angesprochen bei seinem Istanbul-Besuch, aber es geht angeblich von der Türkei her und wird dann doch nicht gemacht. Das ist oft so, dass Dinge angesprochen werden. Nach dem Papstbesuch von Papst Benedikt in Istanbul wurde eine katholisch-türkische Kommission in Aussicht gestellt, die gar nicht arbeitet und wo gar nicht zustande kommt. Also vieles wird gesagt und dann doch nicht eingehalten. So auch diese Seminaröffnung.
Ja, Pfarrer Neumann, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen, sonst würde ich jetzt meine nächste Frage stellen.
Vielleicht ist es wichtig, einen Gesichtspunkt noch dazu zu nehmen. Die christlichen Ausbildungsstätten sind geschlossen worden, wie aber auch alle privaten muslimischen Ausbildungsstätten, die es mal gab, geschlossen worden sind. Da ist es im muslimischen Bereich ist es nicht gravierend, weil es eben eine Fülle von islamisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten gibt, die das übernehmen. Nur der türkische Staat von seinem Laizismusprinzip her will es nicht gestatten, dass religiöse Ausbildungsstätten arbeiten, ohne dass der Staat dort die Richtlinien bestimmt. Das ist der Grund, warum es keine privaten religiösen Ausbildungsstätten geben soll. Nur wie gesagt, im muslimischen Bereich ist da reichlich Ersatz gewesen, nur im christlichen gibt es keinen. Und das Problem, ein Problem in diesem Zusammenhang ist, dass wenn eine private christliche Hochschule oder Ausbildungsstätte eröffnet würde, müssten eben auch Initiativen zur Eröffnung privater muslimischer Ausbildungsstätten genehmigt werden. Und das will der türkische Staat auch nicht, denn die ursprüngliche Motivation, eine solche restriktive Religionspolitik und Gesetzgebung zu haben, liegt ja darin, dass der türkische Staat in seiner Entstehungsphase den Einfluss islamischer Organisationen zurückdrängen wollte. Das hat im Laufe der Zeit vielmehr den christlichen Kirchen und den religiösen Minderheiten geschadet als der religiösen Mehrheit. Aber die Grundmotivation war, dass keine religiöse Einrichtung Einfluss haben sollte auf öffentliche Angelegenheiten oder gar politische.
Das ist ja eine ganz wichtige Information, die dahinter steht, die das alles auch nochmal so ein ganz bisschen relativiert. Trotzdem die Frage, könnte es nicht dann einfach ein staatlich kontrolliertes Ausbildungsseminar geben?
Ja, also das war lange Zeit der Weg, den die armenische Kirche gehen wollte. Es hat lange Jahre Verhandlungen des armenischen Patriarchen mit den entsprechenden Einrichtungen des türkischen Staates gegeben. Man wollte versuchen, auf einer der Istanbuler Elite-Universitäten einen Lehrstuhl für armenische Philologie zu gründen, also als Bestandteilfakultät einer ganz normalen Hochschule, und an diesem Lehrstuhl dann gewisse Elemente der Priesterausbildung anzubinden. Das war ein Weg, den auch die türkisch offizielle Seite am besten mitgehen konnte. Das ist leider dann nicht mehr weiterverfolgt worden aufgrund der schwerwiegenden Erkrankung des armenischen Patriarchen. Aber das war sozusagen die Parallelschiene zur Forderung der griechisch-orthodoxen Kirche, das Seminar zu eröffnen. Das Seminar ist nun ein historisches und hat mal Weltbedeutung für die gesamte Orthodoxie gehabt. Deswegen wird es sozusagen politisch auf einem anderen Papier verhandelt als die Ausbildungsfrage insgesamt.
Ja, das heißt, die Situation der Christen, wenn man es jetzt so beleuchtet, ist nicht einfach in der Türkei bzw. in Istanbul. Herr Flick, ich glaube, es gibt ja keine Rechtsanerkennung der christlichen Gemeinden und es ist wohl auch nicht möglich, Konten zu eröffnen bzw. Angestellte zu beschäftigen.
Richtig.
Ist das richtig so?
Das ist richtig. Es gibt keine Rechtspersönlichkeit für Gemeinden und die dürfen dann keine Angestellten haben, als Gemeinde keinen Besitz haben. Es werden Hilfskonstruktionen eingerichtet, Aktiengesellschaft zum Beispiel für die katholisch-deutsche Gemeinde, um das doch zu ermöglichen. Aber es ist ein unsicherer Boden, wo auch jederzeit das Eigentum gefährdet sein kann. Das ist eine schwierige Sache, eine alte Forderung, die Rechtsanerkennung, Rechtssicherheit und auch immer manchmal auch Bedrohung durch Enteignungen von Eigentum. Also es hat immer wieder auch Immobilienenteignungen gegeben in der Türkei. Es laufen noch eine Reihe Verfahren beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg, dass die Kirchen, besonders die orthodoxen Kirchen, griechisch-orthodoxe und armenische Kirche, enteignet wurden. Mancher wird die Türkei verurteilt, das zurückzugeben, aber das verschleppt sich dann und es ist nicht so ganz einfach, diese Dinge durchzuführen.
Nichtsdestotrotz, Pfarrer Neumann, gibt es in der Franziskanergemeinde in Istanbul jetzt den Versuch eines interreligiösen Dialogs? Ist das richtig?
Ja.
Was passiert denn da genau?
Also es gibt einige, wenn ich sage, es gibt diese Tradition nicht im gesamten Land, dann heißt es ja nicht, dass es hier und da Versuche gibt, diese Tradition quasi neu zu beleben oder neu entstehen zu lassen. So gibt es sowohl durch einige christliche Einrichtungen diesen Versuch, zum Beispiel eben die von Ihnen genannte Franziskanerkommunität, die ausdrücklich mit dem Auftrag hier gestartet ist, interreligiösen Dialog zu führen, und zwar nicht auf akademischer Ebene, sondern wirklich vor Ort, also quasi eine westeuropäische, wenn man so will, Tradition, neuere Tradition auch hier zu übertragen, nachbarschaftlich ins Gespräch zu kommen, so ich auch in sozialdiakonischer Dimension miteinander auch über religiöse Belange ins Gespräch zu kommen. Das ist sehr mühsam, das bemerken die Brüder dort auch sehr. Es gibt andere Versuche, zum Beispiel unserer österreichisch-katholischen Schwestergemeinde, die das eher auf einer Kult- oder auf einer intellektuellen Ebene versucht, durch Vorträge und Gespräche auf so quasi einer kleinen Akademie-Ebene. Aber auch von muslimischer Seite gibt es da durchaus Ansätze, Bewegungen, religiöse Bewegungen, die es in der Türkei gibt, die es aber auch in türkischen Gesellschaften in Westeuropa gibt, bemühen sich darum, freilich eben auch auf einer eher akademisch-intellektuellen Ebene Austausch zu suchen. Alle merken, wie mühsam es ist, aber es ist eben auch eine Situation, die nicht aus Erfahrungen schöpfen kann, sondern wo man neu den Menschen klar machen kann, dass gerade in der heutigen Weltsituation und auch in der Situation der Türkei ein solcher Dialog hilfreich und vielleicht darüber hinaus auch notwendig ist.
Es gibt ja auch im Islam unterschiedliche Konfessionen, das wissen wir. Und es gibt ja zum Beispiel die Aleviten, die ja relativ offen sind. Gibt es da unterschiedliche Gruppen, zu denen der Zugang eventuell leichter oder schwerer ist?
Also das trifft wiederum hier auf eine schwierige Situation. Die Aleviten bilden zwar zahlenmäßig, bevölkerungsmäßig einen sehr großen Anteil, ein Viertel vielleicht der türkischen Bevölkerung hat alevitischen Hintergrund. Aber das ist eben ein Punkt in Sachen Religionsfreiheit, der hier auch noch weiter zu thematisieren ist. Also wenn wir das Beispiel Kirchbau oder Sakralbau nennen, das ist ja überhaupt erst seit ein paar Jahren rechtlich möglich, dass, wie Herr Flick sagt, Kirchen und auch Synagogen gebaut werden dürfen. Und das ist möglich gemacht worden durch eine Änderung im Baugesetz, wo man das Wort für Moschee rausgenommen hat und stattdessen das Wort für Gebetshaus eingesetzt hat. Und dann wurde gefragt, ja, was meint denn jetzt der Gesetzgeber mit Gebetshaus? Und dann wurde mitgeteilt, der Gesetzgeber meint mit Gebetshaus Moschee, Synagoge, Kirche. Und dann fragten die Aleviten, wie gesagt, ungefähr ein Viertel der türkischen Bevölkerung, gehören unsere Versammlungshäuser, also die Häuser, wo sich Aleviten auch religiös zusammenfinden, denn auch dazu? Und die Antwort war nein, sie gehören nicht dazu. Also da sagt der Gesetzgeber, dass die Versammlungshäuser eines Viertels seiner Bevölkerung nicht gemeint sind, wenn von Gebetshäusern gesprochen wird. Insofern ist der Unterschied zwischen sunnitischem Muslim, also sunnitischem Islam und Alevismus, Alevitentum, auch hier in der Türkei höchst umstritten. Und es gibt verschiedene alevitische Richtungen. Also wenn Sie fragen, ist der Zugang einfacher? Ja, das ist es. Das ist nochmal hier in der Gesellschaft auch in sich umstritten, wie die Zugehörigkeiten jeweils zu definieren sind.
Also wir sehen alles hochkompliziert, Pfarrer Neumann. Das muss man ja mal wirklich so sagen, Herr Flick. Trotzdem die Frage, was, Pfarrer Neumann, ganz besonders an Sie gerichtet, was wünschen Sie sich für die Zukunft, was wünschen Sie sich für die Zeit, in der Sie Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Istanbul sind, sowohl für die Christen Ihrer Gemeinde, aber besonders auch vielleicht auf politischer Ebene?
Also wenn ich das auf politischer Ebene, gibt es seitens der jetzigen Regierung ganz klare Willensbekundungen, die Situation der christlichen Minderheiten eindeutig zu verbessern. Und das heißt, gesellschaftlich und rechtlich zu verbessern. Ich weiß, wie schwierig das ist. Denken Sie nur, es geht um 100.000 Menschen in einer Bevölkerung von 72 Millionen. Politiker wollen immer auch wiedergewählt werden. Und die Gesetzesveränderungen, die nötig sind, um diese Situation zu verbessern, die sind schon gravierend. Und es ist politisch äußerst heikel für jede Partei, das durchzusetzen, denn die Oppositionsparteien werden das aufgreifen und werden es versuchen, für sich zum Vorteil zu machen. Also es ist wirklich auch schwierig, das muss man auch anerkennen. Trotzdem gibt es eindeutige Willensbekundungen seit vielen Jahren dieser Regierung. Und sie werden auch wiederholt. Es hat gerade vor wenigen Wochen einen Regierungserlass gegeben, der das nochmal ganz eindeutig sagt. Und ich wünsche dieser Regierung, dass sie den politischen Mut findet und die Kraft findet, das wirklich nach und nach endlich durchzusetzen. Denn wir warten alle seit vielen Jahren darauf, dass diese Willensbekundung politisch und juristisch umgesetzt werden. Das ist der politische Wunsch. Und ich wünsche natürlich vor allen Dingen den einheimischen Kirchen, dass sie ja die Hoffnung und den Mut behalten, ihr besonderes Zeugnis in dieser ganz besonderen Weise weiterzuleben. Und das ist eine Erfahrung, die ich wieder mit nach Deutschland zurücknehmen werde, wie viele eindrucksvolle Menschen ich hier getroffen habe, die in dieser wirklich bedrückenden Situation nicht weggegangen sind, sondern hier geblieben sind und hier bleiben und hier ihr ganz besonderes christliches Zeugnis in beeindruckender Weise leben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Neumann, und wir wünschen Ihnen von hier aus alles Gute und Gottes reichen Segen für Sie und für alle Menschen in Istanbul und natürlich auch für die Christen in Istanbul. Herr Flick, an Sie als letztes die Frage, Ihr Herzenswunsch, sage ich, fürs nächste Jahr in Bezug auf Christen in Istanbul, in der Türkei?
Ja, dass auch ein korrektes Bild von Christen in den Medien, in den Schulbüchern ist, dass Christen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung der Türkei gesehen werden, gerade in diesem Kulturjahr 2010, dass die Türkei Minderheitenrechte anerkennt. Es ist ja eine Verfassungsänderung in der Türkei im Gespräch. Im September, am 12. September wird darüber abgestimmt, dass auch Minderheitenrechte anerkannt werden und die Türkei den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte uneingeschränkt mit den Minderheitenrechten ratifiziert, was sie bisher nicht macht. Dass also die Christen leben, atmen können und dass die Türkei wieder ein lebendiges Land der Urkirche werden kann und die Christen noch leben können, auch Muslime zum christlichen Glauben finden können, wenn sie wollen, und dass wirklich Kirche und Christen in der Türkei und Istanbul leben können.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Flick und Herr Neumann, für die spannende und interessante Sendung. Von hier aus noch einmal alles Gute für Sie. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitteschön. Weitere Informationen zur Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, erhalten Sie wie immer über unseren Hörerservice unter der Telefonnummer 0775 25 25 25. Sie können die Sendung noch einmal hören, und zwar entweder im Internet, da können Sie sie nämlich als Podcast downloaden unter www.horeb.org, oder Sie können eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0775 25 25 20. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitmachen. Es verabschiedet sich von Ihnen aus Berlin ganz herzlich Ihre Katja Kari.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.